Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Manchmal kommen Sendungen sehr kurzfristig zustande, so auch diese hier. Gestern haben wir gedacht, die Koalition fliegt uns um die Ohren. Deshalb haben wir Professor Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim eingeladen, Parteienforscher, Politikwissenschaftler. Jetzt ist es doch zumindest in den Nuancen etwas anders gekommen. Trotzdem erstmal guten Morgen und herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Morgen.
Haben Sie so ein Theater wie in den letzten 3 Wochen in Berlin passiert schon mal erlebt in der deutschen Politik?
Nein, allenfalls zum Ende von Helmut Schmidt, Anfang der 80er, aber auch das war noch geordneter im Übergang. Da war einfach klar, er hat keine Unterstützung mehr in der eigenen Partei und die Koalition wird sich neu orientieren. Dieses ewige Hin und Her, das wir jetzt in den letzten Wochen hatten, das ist wirklich einmalig. Inklusive der Pirouetten von Seehofer, die dann mit einem gekonnten Flickflack enden.
Haben Sie mit diesem Finale dann gerechnet in der vergangenen Nacht und mit der wundersamen Wiederauferstehung dieses Horst Seehofer?
Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich war davon ausgegangen, das war dann seine Karriere. Er tritt tatsächlich zurück und Merkel bleibt hart. Offenbar ist sie ein Stück weit eingeknickt, denn das, was jetzt vereinbart wurde, ist eher Seehofer als Merkel. Das ist wenig Europa, es ist viel eigene deutsche Politik. Ich habe damit nicht gerechnet. Nein, es ist ja wieder da.
Haben wir in den letzten 3 Wochen auch deutlich sichtbar den Niedergang einer Kanzlerin erlebt, die so viel hat schlucken müssen, beginnend mit einem Ultimatum, das sie von einem Minister bekommen hat?
Das sehe ich ein bisschen anders. Eigentlich war sie bis gestern Abend sehr stark. Sie hat das an sich abperlen lassen. Sie hat darauf nicht emotional reagiert, sondern sehr sachlich und sich bis gestern Abend auch durchgesetzt. Sie hatte ihre Partei hinter sich, sie hatte ihre Fraktion hinter sich. Eigentlich war sie sehr stark. Mich wundert, warum sie gestern Abend dann nachgegeben hat und wir jetzt ein Ergebnis haben und sagt, das ist eigentlich sehr stark, doch der Inhalt von Seehofer.
Wenn man sich die letzten 2-3 Wochen anguckt, könnte man eigentlich meinen, wir haben eine Regierung bestehend aus CDU und CSU. Wenn man genau nachguckt, gibt es, glaube ich, noch eine SPD, die auch in der Regierung ist und auf wundersame Art und Weise in den letzten Wochen still war. Warum?
Die habe ich auch gesucht und mit der Lupe nicht gefunden. Ich glaube, das ist der Angst vor Umfragewerten, der Angst vor Neuwahlen, der Angst davor, völlig in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Eigentlich hätte die SPD sagen müssen, liebe Leute, wir haben einen Koalitionsvertrag, darin stehen eure 63 Seehofer-Punkte nicht drin. Bevor ihr da irgendetwas beschließt, müssen wir mal darüber reden. Selbstbewusstes Auftreten. Stattdessen hört man lange nichts, dann kommen sie mit einem 5-Punkte-Plan, der verpufft. Das ist schon ein Trauerspiel, auch innerhalb der Regierung.
Jetzt hat sich die Union verständigt auf Transitzonen. Und genau diese Transitzonen hat die SPD 2015 schon abgelehnt. Was wird sie jetzt machen?
Ja, wenn sie konsequent wäre, würde sie es weiterhin ablehnen. Bis hin zu der Frage, droht dann mal die SPD mit dem Ausstieg aus der Koalition? Ich fürchte, der Angst vorm eigenen Tod bei Neuwahlen wird uns das nicht erleben lassen, sondern man wird reden, man wird sprechen, man wird irgendwas vereinbaren und am Ende wird man weitermachen wie bislang.
Eine Koalition, die nach wenigen Monaten in dem Zustand ist, den wir jetzt besichtigen dürfen, hält eine solche Koalition knappe 4 Jahre?
Das ist schwer vorstellbar, aber bis dahin haben wir noch etliche, sagen wir mal, Hürden vor uns. Die nächste große ist die bayerische Landtagswahl im Oktober und je nachdem, wie die ausgeht, wird danach wieder ganz neu gemischt und da wird dann auch schon geschaut werden, wann können wir aussteigen von allen Seiten aus dieser Koalition.
Rausgekommen sind jetzt diese Transitzonen. Für welche Flüchtlinge eigentlich, weiß man das?
Ja, da wird unterschieden. Kommen die Flüchtlinge aus einem Land, mit dem Deutschland bereits ein Abkommen für die Rücknahme hat? Für die sind diese Transitzonen oder wie auch immer man das nennen möchte, gedacht. Und die andere Gruppe, das sind Flüchtlinge aus Ländern, mit denen ein solches Abkommen nicht existiert, die sollen dann direkt an der Grenze abgewiesen werden, also in Österreich bleiben. Es geht ausschließlich um die Grenze zwischen Deutschland und Österreich.
Was die Österreicher nur bedingt lustig finden.
Finden die gar nicht lustig und wollen den Druck dann auch weitergeben an ihre Südgrenze, also im Wesentlichen nach Italien. Und letztendlich ist das, was Orban schon 2015 gemacht hat, jetzt auf der Ebene von anderen Ländern auch zu beobachten, auch von Deutschland. Eine europäische Lösung ist das nicht.
Das heißt, wir kriegen jetzt mit Italien und Österreich 2 rechte Regierungen, die eigentlich politisch dasselbe wollen, aber jetzt logischerweise miteinander in den Clinch geraten?
So wird das sein. Und die Frage ist, tun Sie sich zusammen und können Ihre Position der vollständigen Abschottung der europäischen Außengrenzen den anderen europäischen Partnern aufdrücken? Danach sieht es im Augenblick aus, dass man sagt, je weiter weg das Problem ist, nämlich an den europäischen Außengrenzen, desto besser für uns innen.
Diese beschlossenen Transitzonen auf vermutlich bayerischem Gebiet, werden das Hotels werden? Werden das Gefängnisse werden?
Ja, das kommt auf die Sichtweise an. Das sehen wir jetzt schon in der Prägung dieser Begriffe. Die einen sprechen von Lagern, die anderen von Zonen. Da wird schon versucht, Bilder in den Köpfen von Menschen zu schaffen. Bislang weiß man nur so viel, dass das Einrichtungen sein sollen, in denen die Geflüchteten sich aufhalten müssen, sie auch nicht daraus raus können. Und sie sollen dort relativ kurz drin sein, also schnelle Verfahren zum Prüfen, sollen die jetzt hier bleiben oder nicht. Also klingt schon eher nach etwas Abgeschlossenem und nicht nach einem Wohlfühlbereich.
Warum ist dieser Spezialaspekt in den letzten Wochen zum wichtigsten Thema der deutschen Politik geworden?
Weil es um sehr viel mehr ging als nur um die Flüchtlingspolitik. Das ist ja letztendlich eine symbolische Frage. Man kommt in vielen Punkten der Integration jetzt auf Bundesebene nicht wirklich gut voran und dann hat man dieses symbolische Thema. Dann geht es aber noch um sehr viel mehr. Es geht um persönliche Animositäten zwischen Seehofer und Merkel. Es geht um Machtkämpfe innerhalb der CSU, Seehofer gegen Söder und Dobrindt auf der anderen Seite. Und es geht um die bayerische Landtagswahl im Oktober. Und das alles zusammengenommen, das führt dann zu einer solch starken Explosion, Mischung, wie wir sie erlebt haben. Das Thema Flüchtlingspolitik ist da nur ein Teilaspekt.
Kommt noch dazu, dass es abgesehen von diesem politischen Hickhack auch ein dramatisches Bürokratieversagen in Deutschland gegeben hat. Also Beispiel, Italien war offenkundig bereit, 8000 Flüchtlinge zurückzunehmen aus Deutschland. Mhm. Und die deutschen Verwaltungen haben insgesamt nur 1000 Flüchtlinge zurückgeschickt. Das heißt, 7000, die man eigentlich losgeworden wäre, sind in Deutschland geblieben.
Ja, und das lässt Zweifel aufkommen an der Ernsthaftigkeit all dieser Diskussionen. Wenn man sagen kann, dass wir haben ein Vollzugsdefizit, daran könnte man eigentlich arbeiten. Es ist nur bei weitem nicht so spektakulär, wie mit einem Rücktritt zu drohen und zu sagen, wir brauchen Transitzentren.
Horst Seehofer bleibt Innenminister, Herr Brettschneider. Ist das eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht?
Das kommt drauf an, welchem Lager man angehört und was man von Politikern erwartet. Wenn man jetzt mal fragt, ändert das was an der Politik und kriegt man vielleicht wieder einen neuen Schwung in diese vertrackte Situation rein, die in den letzten Wochen entstanden ist, dann ist das eher eine schlechte Nachricht, dass er weiter im Amt bleibt. Der Streit wird ja weitergehen. Er scheint befriedet, aber er ist nicht befriedet.
Wobei sich das Bild, das dieser Horst Seehofer nach außen abgibt, ja in den letzten Tagen dramatisch geändert hat. Gestern war er noch ein komplett Gescheiterter und heute ist er der abgezockteste Politprofi, den wir in Deutschland haben.
Das glaube ich nicht ganz. Da bleibt vieles hängen von dem, was in den letzten 3 Wochen passiert ist. Und so die Vorstellung der Flickflackhorst, der mal in die eine und mal in die andere Richtung geht, das bleibt ja. Der Versuch der Erpressung von Angela Merkel, das bleibt. Also da gehen alle beschädigt raus, auch Horst Seehofer. Er hat jetzt ein bisschen Zeit gewonnen, auch wohl mit dem Blick auf die Landtagswahl in Bayern, aber gelöst ist da noch gar nichts.
Wenn wir uns den Seelenzustand dieses Horst Seehofers angucken, so man das von außen überhaupt tun kann, da scheint ja sehr viel auch negative Emotionen eine Rolle zu spielen. Ein Hass, vielleicht sogar Verachtung gegenüber Frau Merkel, gegenüber auch einem Herrn Söder im Übrigen und auf sich selbst.
Ja, und eine große Verärgerung darüber, dass Angela Merkel nach wie vor fest im Sattel sitzt und er sie nicht hat runterreißen können. Das hat er ja nun schon mehrfach versucht und gestern wurde in einer Äußerung deutlich, er könne doch jetzt nicht zurückgetreten werden oder aus dem Amt entlassen werden von einer Kanzlerin, die er selbst ins Amt gebracht hätte. Und die sitzt da immer noch und er, Horst Seehofer, spielt die zweite Geige, wenn überhaupt. Das ist offenbar auch eine tiefe Verletzung seines Selbstgefühls und seines Selbstbildes, das aber auch eben nicht ganz zutreffend ist.
Was ist mit Markus Söder? Den wollte er ja über einen langen Zeitraum verhindern, weil er ihn für charakterlich ungeeignet hält. Und auch da hat er verloren.
Ja, da hat er verloren und Söder hat das ganz geschickt gemacht. Er hat ja Seehofer in den letzten Tagen immer wieder bestärkt in seiner harten Haltung. Er hat ihn immer näher an den Abgrund geschoben und wollte wohl jetzt auch den finalen Schubser versetzen. Und da kommt dann Dobrindt in die Quere. Dobrindt ist nun wiederum das andere Lager von Söder. Und das ist ein heftiges Hauen und Stechen auch innerhalb der CSU, wer dort die Vormacht hat. Das war auch bei Seehofer der Punkt zu sagen, wenn ich jetzt als Parteivorsitzender aufgebe, dann bin ich ja ganz weg vom Fenster.
Wird dieser Horst Seehofer mal in die Geschichte der deutschen Politik eingehen als jemand, der den richtigen Zeitpunkt zu gehen verpasst hat?
Nee, dafür ganz bestimmt nicht. Für viele andere Dinge vielleicht schon, aber den richtigen Zeitpunkt zu gehen, den hätte er nach der Bundestagswahl gehabt und sagen, das macht ihr eure Sache. Er hat sich da noch mal reingehauen, wohl auch wieder mit Blick auf die bayerische Landtagswahl und das Machtgefüge innerhalb der CSU in Bayern und sich in den letzten Wochen ziemlich verspekuliert, auch wenn er jetzt scheinbar einen Erfolg hat. Das ist ein scheinbarer Erfolg.
Vielleicht ist er ja auch nach Berlin gegangen, weil er Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust hatte.
Das kann gut sein, das haben wir bei einigen Politikern immer wieder, dass auf einmal niemand mehr anruft, weil man nicht mehr im Amt ist und sich niemand mehr meldet und auch keine Talkshow mehr als Gast einfordert und dann das Gefühl entsteht, was bin ich denn jetzt noch wert und bin ich noch bedeutungsvoll? In der Situation war Horst Seehofer schon einmal und auch damals war seine Kontrahentin Angela Merkel.
Weil wir vorhin über den Bedeutungsverlust gesprochen haben, den Spitzenpolitiker erleiden können, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Gestern haben wir doch ein schönes Gegenbeispiel erlebt. Als Seehofer vor die Kameras trat, stand plötzlich Stoiber im Bild.
Ja, auf einmal war er wieder da.
Er war wieder da und zwar so, als sei er nie weg gewesen.
Ja, Stoiber war ja immer schon so ein kleines bisschen noch da, zumindest mal in den Talkshows. Und offenbar war es opportun, gestern ihn wieder mal ins Rampenlicht zu schieben, okay, weil Seehofer sich davon Vorteile versprochen hat und Stoiber ja auch Mitglied war der Verhandlungsrunde mit der CDU. Das ist schon erstaunlich.
Wir wollten auch über eine Frau reden, die immer noch da ist, obwohl es genügend Leute gibt, die sie gerne aus dem Rampenlicht schieben würden. Angela Merkel. Also meine vorsichtige Interpretation war, wenn ich mir die letzten 3 Wochen angucke, diese Frau ist enorm geschwächt und muss sich verdammt viel bieten lassen. Ihre Interpretation ist aber eine ganz andere.
Ja, ich hatte in den letzten Wochen eher den Eindruck, ihre Position wird gestärkt und zwar durch den Angriff von außen. Das haben wir ja häufig. Sie schwächelte auch nach der gescheiterten Regierungsbildung mit der FDP und den 10 Koalitionsverhandlungen, die dann zu der jetzigen Regierung geführt haben. Da war sie wirklich unter Druck. Der Angriff aus der CSU, der hat eher dazu geführt, Wagenburg-Mentalität, dass sich auch wieder die CDU-Fraktion um sie geschart hat. Sie war eigentlich eher stärker und das ist auch ihre Stärke, sowas auszuhalten und nicht zurückzukeilen, sondern zu sagen, lass doch den Seehofer machen, was er will. Am Ende geht es darum, welche Politik sich durchsetzt.
Aber wenn wir uns nochmal an dieses Ultimatum erinnern, das Seehofer gestellt hat vor 3 Wochen. Jetzt stellen wir uns vor 40 Jahren, Bundeskanzler Helmut Schmidt, Innenminister damals, Gerhard Baum. Baum als Minister hätte zu dem Kanzler gesagt, hören Sie zu, innerhalb von 2 Wochen ändern Sie Ihre RAF-Politik. Schmidt hätte ihn in den ersten 5 Minuten entlassen.
Das stimmt, das hätte er wohl gemacht, aber es ist eine andere Konstellation. Hier reden wir über die Schwesterpartei und nicht über einen Koalitionspartner wie die Grünen oder die FDP oder eben eine andere Partei. Und da wird das sehr viel schwieriger, weil daran Fragen wie gemeinsame Fraktionen hängen, weil damit die Frage verbunden ist, tritt die CSU dann aus der Fraktionsgemeinschaft aus und möglicherweise bundesweit an, muss die CDU dann in Bayern? Das sind ja alles Fragen, die damit dranhängen.
Auch wenn Frau Merkel jetzt irgendwie durchgekommen ist, durch diese Nummer und mit dieser Nummer, der Unmut auch in der eigenen Partei, der CDU und in der eigenen Fraktion scheint groß zu sein. Wie lange hält das noch? Wann kriegen wir die nächste Diskussion darüber, ob sie noch Parteivorsitzende und Kanzlerin bleiben soll?
Ja, die Diskussion, die wird wieder aufflammen, auch dadurch, dass sie letztendlich nachgeben musste in der letzten Nacht oder nachgegeben hat. Das schwächt ihre Position nun tatsächlich die Wochen davor gar nicht so sehr. Und es werden wieder die innerhalb der CDU kommen, die sagen, sie hat ihren Zenit überschritten. Es wird sehr stark davon abhängen, ob sie Erfolge hat auf europäischer Ebene. Auf die ist sie angewiesen. Ohne diese europäischen Erfolge wird es für sie ganz, ganz schwer. Und wenn dann irgendwann ein Termin für eine Neuwahl käme, bestimmt auch dann die Diskussion, ist Angela Merkel noch die richtige?
Hat sie ihren Zenit überschritten?
Ja, schon. Also es gab erfolgreichere Zeiten für sie, aber es wäre jetzt auch zu früh, die Totenglöcklein zu läuten und zu sagen, sie ist jetzt schon weg vom Fenster, ist sie nicht. Das ist auch immer eine Frage der Alternativen, die es gibt. Wer soll dann sonst kandidieren auf Seiten der CDU?
Horst Seehofer bleibt, Jogi Löw bleibt übrigens auch, meldet jedenfalls die Bild-Zeitung. Müssen wir noch Professor Frank Brettschneider die Frage in SWR1 Leute klären, ob eigentlich auch die CSU eine bayerische Regionalpartei bleiben wird mit weltpolitischem Anspruch?
Naja, auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Regionalpartei bleibt, größer seit gestern Abend, seit der Einigung. Ansonsten hätte ja im Raum gestanden, unter Umständen aufkündigen der Fraktionsgemeinschaft und dann ausdehnen bundesweit. So bleibt es jetzt erstmal bei Bayern. Da sind sie erfolgsverwöhnt, weil sie bei den Landtagswahlen immer entweder die absolute Mehrheit hatten oder einen Koalitionspartner mal für kurze Zeit. Ja. Das scheint sich zu ändern bei der nächsten Landtagswahl.
Also nach dieser absoluten Mehrheit sieht es für Herrn Söder ja nicht wirklich aus.
Nein, danach sieht es nicht aus, schon nach der Bundestagswahl nicht. Und ein Teil der Panik, die wir beobachten konnten in den letzten Wochen, erklärt sich auch daraus, dass man krampfhaft danach sucht, wie kann man Wählerinnen und Wähler doch an die CSU binden. Und da ist der Blick vor allem auf diejenigen gefallen, die zur AfD tendieren. Die wollte man mit der lautstarken Flüchtlingspolitik wieder zurückholen. Das ist aber etwas, was nicht aufzugehen scheint.
Das heißt, Sie halten es nicht für ein kluges Unterfangen, zu versuchen, die AfD rechts zu überholen?
Nein, ganz und gar nicht. Das stärkt eher die AfD, weil deren Themen dadurch nicht nur hoffähig gemacht werden, sondern gesagt wird, wir haben ja Lösungen, die nehmen jetzt auch andere Parteien. Das führt eher zum Abwandern in diese Richtung. Es führt aber zusätzlich noch zum Abwandern der liberaleren Teile aus der CSU in Richtung Grüne oder vielleicht auch FDP. Also mit einer absoluten Mehrheit da zu rechnen, ist im Augenblick nicht, sei denn Söder fällt noch irgendwas ganz Ausgefuchstes ein.
Dieser Markus Söder, für wie stark halten Sie den, auch vor dem Hintergrund, dass der ja weiß Gott nicht unumstritten ist, auch in der eigenen Partei nicht, und ihm Seehofer, um es nochmal zu sagen, immer mal wieder charakterliche Unzulänglichkeiten zugesprochen hat?
Ja, und trotzdem ist er Ministerpräsident geworden. Das heißt, er hat sich in diesem heftigen Konflikt innerhalb der CSU gegen das Seehofer-Lager durchgesetzt. Und das macht ihn sehr stark. Er war das auch vorher schon. Sieht man schon an den Zuständigkeiten, die er als Minister in Bayern hatte. Er war sowohl Finanzminister, also Herr über das Geld, als auch Heimatminister, um andere Themen auch im ländlichen Raum zu bedienen. Das hat er sehr geschickt miteinander verknüpft, um auch Parteifreunde mit Geschenken zu versehen für ihre Region. Das stärkt die eigene Position innerhalb der Partei. Jetzt ist er wieder ein kleines bisschen angekratzt, aber der ist schon stark.
Um nochmal auf diese Union zu kommen, kann man das nicht auch anders sehen? Wäre das nicht viel sinnvoller? Beide Parteien würden sich trennen, die CDU würde auch in Bayern antreten und dann die Liberal-Konservativen holen. Die CSU dehnt sich bundesweit aus und räumt bei der AfD ab.
Ja, diese Gedankenspiele gab es ja immer schon mal, auch Kreuth in den 70er Jahren, wo wir eine solche Situation schon hatten. Aber das ist ein bisschen auch eine Milchmädchenrechnung, weil dann die CSU in Bayern auch nie wieder den Ministerpräsidenten stellen würde, dann wäre die CDU stärker in Bayern. Und daraus zieht sie sehr viel von ihrer Kraft. Und die andere Frage, wer in Norddeutschland, wer in Hannover, in Hamburg und in Bremen wird die CSU wählen? Die CSU war immer diese Regionalpartei. Das ist ihre Stärke. Bayern nach vorne.
Aber nichts bleibt, wie es ist. Ja. Und das Beispiel der SPD oder der Niedergang der SPD zeigt ja auch, dass wenn sich historisch Dinge ändern, das möglicherweise halt auch diese Union betrifft.
Schon, aber die Frage ist, wer verliert dabei wie viel und ist das ein Anreiz, sich auf einen Wandel einzulassen? Und das ist bei der CSU im Augenblick kein Anreiz. Deswegen hat man das auch nicht noch weiter eskalieren lassen.
Wie geht es eigentlich der SPD?
Nicht gut. Das sehen wir in dem Konflikt. Wenn es ihr gut gehen würde, hätte sie da eine viel größere Rolle gespielt. Man hätte sie gehört. Man hat sie aber nicht gehört. Sie ist sehr ängstlich. Die SPD fürchtet sich vor der nächsten Wahl, weil sie auch befürchten müssen, noch mal weiter an Wählerzustimmung abzunehmen. Sie haben keine Perspektive und das glänzende Personal fehlt auch. Der SPD geht es nicht gut.
Also wenn man sich die Umfragen anguckt, beständig unter 20%, also unterhalb des eh schon historisch schlechten Bundestagswahlergebnisses. Spitzenpersonal bestehend aus Frau Nahles und Herrn Scholz, die gemeinsam für Aufbruch und Erneuerung stehen? Fragezeichen.
Ja, nicht wirklich glaubwürdig, weil sie ja zu der alten SPD gehören. Sie haben auch die Agenda 2010 mitgetragen. Das ist ein großes Problem für die SPD nach wie vor. Da hat sie einen Teil ihrer Kernwählerschaft verloren. Und sie hat es versäumt, eine Übersetzung zu machen des alten Themas Gerechtigkeit in die neue Welt. Und diese Erzählung fehlt, das Personal fehlt auch. Und nach dem Eintritt in die Große Koalition auch die Frage, wo erneuert man sich da jetzt? Das war ja auch ein heftiger Streit innerhalb der SPD. Es fehlt die Perspektive.
War es eigentlich politisch klug, den mit Abstand besten Mann aus Gründen persönlicher Animosität außen vor zu lassen, Sigmar Gabriel?
Nein, Sigmar Gabriel hat als Außenminister zumindest mal eine sehr gute Rolle gespielt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, hatte hohe Zustimmungswerte und man hatte den Eindruck, er vertritt Deutschland in der Welt gut, auch gegenüber beispielsweise den USA. Von Heiko Maas kann man das noch nicht behaupten, vielleicht wächst er noch, aber im Augenblick sieht es nicht danach aus.
Wenn wir uns die Grünen angucken, können die sehr viel entspannter in die Zukunft gucken, weil Existenzprobleme dieser Art haben sie nicht. Und ein neues personelles Duo an der Spitze, das offenkundig ganz gut ankommt.
Ja, sie können auf jeden Fall entspannter in die Zukunft gucken als die SPD. Das Personal ist tatsächlich besser und die Zukunftsthemen sind auch da. Und dennoch, auch bei den Grünen macht sich eine gewisse Verzagtheit breit. Auch das haben wir in den letzten 3 Wochen spüren können. Statt die Chance zu ergreifen und zu sagen, dann trennen sich eben CDU und CSU und wir machen eine Koalition aus SPD, Grünen und CDU, geht man sofort hin und sagt, wir sind nicht Steigbügelhalter von Merkel. Damit verbaut man sich strategisch eine Chance, dann doch in diese Richtung mal zu gehen.
Was würden Sie den Grünen empfehlen in dieser Frage?
Ja, mehr Offenheit, so wie in Baden-Württemberg auch, dass das geht, sowohl mit der CDU als auch mit der SPD, macht der Kretschmann und machen die Grünen in Baden-Württemberg vor. Das wäre eigentlich eine gute Blaupause.
Müssten die Grünen Angst haben vor Neuwahlen?
Die Grünen müssen am wenigsten Angst vor den Neuwahlen haben, denn ihr Kernklientel bleibt nach wie vor bei dieser Partei. Wo sollen sie sonst hingehen? Und wie gesagt, diese Erneuerung, die sich so allmählich auf Bundesebene einstellt, Trittin im Hintergrund, funktioniert auch ganz gut. Also da sind die Grünen noch die entspanntesten zusammen mit der AfD.
Wir haben mit der Union angefangen, mit dem Kompromiss oder der Kompromisslösung. Wir haben über die SPD, über die Grünen gesprochen, noch nicht über die FDP, die insofern möglicherweise ein Stück Mitschuld hat an diesem aktuellen Dilemma, weil Herr Lindner bekanntermaßen Jamaika hat über den Jordan gehen lassen.
Ja, so kann man das sehen. Aus ähnlichen Gründen, wie Seehofer mit Merkel nicht kann, auch Lindner kann mit Merkel gar nicht. Das war eines seiner wesentlichen Motive, es nicht zu dieser Koalition kommen zu lassen. Ganz spannend, dass diese Entscheidung vor etlichen Monaten jetzt sich so bemerkbar macht. Ansonsten kann die FDP sich einigermaßen zurücklehnen, sagen, wir würden eine andere Politik betreiben. Man hört ja auch schon von den stellvertretenden Vorsitzenden, wenn es Neuwahlen gäbe, dann würden wir auch wieder in Jamaika-Sondierungen einsteigen. In Klammern ohne Merkel.
Hat sich denn diese Entscheidung von Lindner für die FDP ausgezahlt, wenn man sich jetzt deren Oppositionsarbeit und Oppositionsauftritte anguckt?
Nein, hat es nicht. Und da hat sich Lindner auch gehörig verspekuliert. Er dachte, das bringt der FDP Stimmen. Es hat eher in Umfragen der FDP Unterstützung gekostet, weil etliche doch von den FDP-Wählern erwartet haben, dass man jetzt politisch Einfluss nimmt in der Regierung, auch diese Verantwortung übernimmt und sich da dann doch relativ schnell in die Büsche zu schlagen, kam nicht gut an bei den Anhängern, nicht bei allen.
Verantwortung übernehmen auch die Linken, möglicherweise in erster Linie für sich selbst, beschäftigen sich mit sich selbst. Dieser innerparteiliche Streit zwischen Keeping Bartsch auf der einen Seite, Sarah Wagenknecht auf der anderen Seite, lähmt das diese Partei ein Stück weit?
Ja, das lähmt die Partei. Die Linkspartei könnte ja profitieren von der Schwäche der SPD, tut sie aber nicht. Und das hängt genau mit diesen innerparteilichen Konfliktlinien zusammen. Übrigens auch beim Thema Flüchtlingspolitik, wo die Linkspartei sich alles andere als einig ist, plus alte persönliche Animositäten. Sie verharrt auf ihrem Niveau, sie legt aber auch nicht zu.
Wenn wir uns die aktuellen Umfragen angucken, die Ergebnisse für die Linken, für die Grünen und für die SPD, sozusagen das mal als linkes Lager berechnet, deutlich weg von einer strategischen Mehrheit.
Genau so ist das. Jetzt könnte man sagen, gut, dann gibt es auf der konservativen Seite eben eine strategische Mehrheit. Die schwindet aber auch, da die AfD als nicht koalitionsfähig angesehen wird und es dann für CDU, CSU und nehmen wir mal die Grünen teilweise auch als eine bürgerliche Partei noch dazu, auch nicht reicht. Und das macht es ja genauso schwer. Es müssen sich Parteien zusammenfinden, die teilweise relativ starke Differenzen haben.
Wenn wir die letzten 3 Wochen nehmen, sind es nicht herrliche Zeiten für die AfD? Die muss nichts tun, kann sich entspannt zurücklehnen und aus Enttäuschung und Frustration kommen die Wähler zu ihr?
Ja, genau so ist das. Mehr sogar noch, auch die AfD streitet sich ja intern auch auf ihrem Parteitag am Wochenende etwa über die Frage, wie dann nun eine vernünftige Rentenpolitik aussehen könnte und. Aber das ficht die Wählerinnen und Wähler der AfD überhaupt gar nicht an. Und das, was da in Bayern gemacht wurde von der CSU, ist letztendlich ein Aufbauprogramm für die AfD, indem man AfD-Themen nach oben hebt, stärkt man diese Partei und man stärkt auch die Politikverdrossenheit. Ein Teil der Politikverdrossenen gehen in die Wahlenthaltung. Ein Teil wählt AfD.
Wenn man mal anfängt nachzudenken, gibt es eigentlich noch ein paar andere wichtige Themen in diesem Land?
Ja, das wäre schön, wenn über die geredet würde. Etwa der Wohnungsnotstand, etwa der Klimawandel, der uns wirklich beschäftigen sollte und auch der Pflegenotstand. Und das sind alles Bereiche, die werden zugedeckt durch diese Scheindebatte. Das ist nicht gut.
Pflegenotstand, hat Herr Spahn nicht angekündigt, sich demnächst Gedanken machen zu wollen?
Das ist bemerkenswert, ja. Da ist ein Minister, der dafür zuständig ist und der fängt jetzt an, drüber nachzudenken, wie man das Problem lösen könnte. Er hat sogar in Aussicht gestellt, dass er in einem Jahr eine Lösung haben wird.
Doch schon.
Schon, ja. Und dass da ein Verdruss entsteht auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir wollen diese taktischen Spielchen nicht, sondern wir wollen bei wichtigen Themen Lösungsansätze haben, das ist verständlich.
Wohnungsnot, also der Umstand, dass man als Normalverdiener in den großen Städten keine bezahlbare Wohnung mehr findet, das ist ja ein Stück weit auch die Aufkündigung eines Gesellschaftsvertrages, wonach man von seiner Arbeit leben und damit auch wohnen können muss.
So ist das. Und das ist dann unmittelbar spürbar für diejenigen, die davon betroffen sind, wenn sie auf Wohnungssuche sind und etwa in Ballungszentren für kleine Wohnungen exorbitant viel Geld zahlen sollen und dafür dann aber auch noch in einer Schlange mit 50 anderen Interessenten. Da geht etwas verloren, auch von der sozialen Perspektive.
Kommt noch dazu, dass sich auch Arbeitsbedingungen dramatisch geändert haben und noch dramatischer ändern werden. Also dass die Sicherheit, die wir jetzt beispielsweise hatten, irgendwann mal mit einem Job anzufangen und wenn man sich nicht vollkommen blöd anstellt, kann man den auch sehr, sehr lange machen, dass es diese Gewissheit und Sicherheit nicht mehr gibt.
Ja, so wie eigentlich alles um uns herum schneller und auch unsicherer geworden ist. Und das kann man nun als eine Chance sehen und sagen, diese Dynamik, die ist auch interessant, die ist mit Änderungen verbunden und mit Weiterentwicklungen. Und man kann sie aber auch als bedrohlich empfinden. Und wir wissen, dass beispielsweise das Glücksempfinden von Menschen stark von dieser Sicherheitswahrnehmung abhängt. Dass man sagt, gerade in sich schnell wandelnden Zeiten braucht man einen Anker. Etwa die Wohnsituation. Das ist eine wirklich wichtige Aufgabe für die Politik.
Apropos Sicherheit, wie sicher ist es, dass die Koalition hält? Stand jetzt?
Ja, das ist gar nicht sicher. Da kann jederzeit noch mal irgendetwas passieren. Aber immer mit dem Kalkül aller Beteiligten, wie wäre es denn, wenn die platzt? Haben wir davon einen Vorteil oder geht es uns dann noch schlechter als jetzt?
Nach den Erfahrungen der letzten Wochen würden Sie sagen, was garantiert bleiben wird, ist die Fraktionsgemeinschaft bestehend aus CDU und CSU?
Es sei denn, die Verzweiflung unmittelbar vor der bayerischen Landtagswahl ist so groß, dass sich Söder davon einen Befreiungsschlag, so einen allerletzten Akt verspricht. Glaube ich aber nicht. Die Fraktionsgemeinschaft wird bleiben.
Und die Angst vor Neuwahlen bleibt auch?
Die bleibt auch.
Bei fast allen Beteiligten.
Genau. Und das ist wiederum eher eine Garantie dafür, dass es keine Neuwahlen geben wird, weil sich viele ausrechnen. Danach haben wir noch ein dickeres Problem.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Eins gehört.